Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch schon länger auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es nur gemeinsam geht und dass es auch jedes Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
Moin Maike, mir geht's super. Wir haben ja jetzt gerade EM.
Ja.
Und ich bin das erste Mal so richtig im Fieber. Ja? Ich war halt schön in Stuttgart und habe mir das Spiel angeguckt und bin halt so richtig, richtig on fire. Und bin einfach auch gerade echt gut gelaunt. War viel unterwegs, aber irgendwie ist es auch toll. Wie geht's dir?
Schön. Mir geht's auch sehr gut. Ebenfalls viel unterwegs. Und so langsam denke ich mir auch, Mensch, mal ein paar ruhige Tage wären auch ganz nett, aber die habe ich vor mir. Deswegen heute nochmal Gas und dann wird die Batterie aufgeladen. Wen haben wir denn da?
Ja, wir haben Sophie Bochtler da. Sophie, du hast ja deine Karriere im Change Management bei der Helmer AG gestartet, bist auch aktuell als Change Managerin beim NDR tätig. Neben deinem Job hast du auch mit deinem eigenen Unternehmen The House of Good gestartet und bist da auch unterwegs. Unter diesem Dach bietest du unter anderem auch Nachhaltigkeitsberatung an und du fokussierst dich dabei, und das finde ich spannend, auf die innere Transformation für den äußeren Wandel. Was das für Unternehmen und für die Mitarbeitenden bedeutet, werden wir dann heute sicherlich mal ein bisschen tiefer diskutieren. Da freue ich mich drauf. Sophie, wie geht's dir?
Ja, hi, vielen Dank erstmal, dass ich heute da sein darf. Mir geht's gut. Ganz gut. Auch wenn ich euch so zuhöre, ihr wart viel unterwegs. Ich hatte auch viel um die Ohren und freue mich, dass heute ein bisschen ein entspannterer Tag ist und jetzt auf eine entspannte Runde mit euch.
Schön. Wir starten am Anfang ja immer mit derselben Frage, die wir zum Gast stellen, nämlich wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, das begleitet dich schon immer? Es gab irgendwie ein Event in deinem Leben. Hol uns da doch mal so ein bisschen ab.
Ja, gerne. Also wie bin ich zu nachhaltig gekommen? Ich habe, so in der Formulierung, vielleicht ist Nachhaltigkeit eher eigentlich zu mir gekommen, durch mich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch und vielleicht um die Ecke gedacht, aber ich habe mich damit vor ungefähr 10 Jahren intensiver angefangen zu beschäftigen, als ich eine sehr herausfordernde Zeit hatte. Damals habe ich in Kopenhagen gelebt, habe relativ jung eine sehr verantwortungsvolle Position übergeben bekommen und habe da einfach gemerkt, ich war auch viel alleine, dass ich mich mal mit mir auseinandersetzen sollte und habe mich dadurch viel mit mir auseinandergesetzt und habe dann gemerkt, je mehr ich mich kennengelernt habe und je mehr ich eine Verbindung zu mir selbst, zu meinen Gefühlen, zu meinem Körper, zu mir einfach holistisch, gemeinschaftlich so hatte, habe ich einfach gemerkt, oh, Nachhaltigkeit konnte ich aus einem ganz anderen Blickwinkel auf einmal sehen. Ich konnte viel mehr begreifen, die Komplexität sehen, ich konnte das ganze Thema auf einmal mehr an mich ranlassen vielleicht auch. Und dann habe ich im späteren Verlauf das Wort Interbeing, die Philosophie von Interbeing kennengelernt und hatte dann ein Wort für ein Gefühl. Interbeing ist von einem buddhistischen Mönch geprägtes Wort. Thich Nhat Hanh heißt der ist leider schon verstorben. Und das Wort beschreibt, dass wir nicht nur alle voneinander abhängig sind, sondern wir sind eigentlich alle eins. Und das ist, ja, gut, im Buddhismus ist natürlich eine Religion oder vielleicht auch sehr spirituell anmutend, aber das erstmal zu spüren, dass man nicht einfach alleine für sich ein wandelndes Wesen ist, sondern dass da eine Verbindung zur Natur, zu den anderen Menschen da ist, das hat mich tief beeindruckt. Und das habe ich dann später auch ins Berufliche gehoben, ne? Als ich aus dem Change Management dann gekommen bin und in die Selbstständigkeit erstmal Vollzeit gegangen bin, habe ich dann das Thema Nachhaltigkeit aus dieser Brille der Verbindung und damit eben zu starten bei sich selbst, also aus Persönlichkeitsentwicklung, innere Transformation für äußeren Wandel, habe ich das dann in die berufliche, erst mit einer sehr erfolgreichen Keynote gestartet und jetzt eben mit meiner Sparte Climate Change Management, also Veränderungsbegleitung in der Klimakrise.
Ja, eine der großen Fragen beim Thema Nachhaltigkeit ist ja, wie kann ich also diesen Gap zwischen Erkenntnis und tatsächlichem Handeln überwinden, ja? Und also wie kommt man eben vom Wissen ins Handeln? Und das hat ja auch was mit einem selbst zu tun. Ist das auch ein Thema, womit du dich beschäftigst?
Exakt, genau mit dem, ja. Genau, das beschreibt, es gibt die Intention-Behavior-Gap, also ne, die kennt ihr, ich weiß nicht, ob die Zuhörenden die auch kennen, also von Intention und Verhalten, diese Lücke. Beispiel, ich nehme mir fest vor, wenn meine Zahnbürste aufgebraucht ist, ich mir das nächste Mal eine Bambuszahnbürste kaufe und dann stehe ich im bei Butni oder, oh, jetzt sage ich eine Marke, dann stehe ich in der Drogerie und stehe da vor den Zahnbürsten und dann merke ich plötzlich, ups, die ist ja doppelt so teuer, dann ist meine Intention aus dem Fenster geflogen und mein altes Verhalten greift. Und die beschreibt eigentlich genau gut, also du hast es ja auch gesagt, Nils, wir wissen ja eigentlich, was zu tun ist. Es mangelt nicht an Erkenntnissen, es mangelt nicht an Technologien, nur wir machen es einfach nicht. Und damit kann man das gut beschreiben eigentlich. Also die Intention Behavior Gap kann man auch überkommen. Also man kann es schaffen, dass das, was man sich auch vornimmt, man auch umsetzt. Und das kann man auch in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich genauso, wie kommen wir vom Wissen ins Handeln, übersetzen. Also es gibt viele Dinge. Ich finde ja immer drei Sachen gut, kann man sich immer gut merken. Beobachten, Handlungsfähigkeit und Motivation. Bei der Veränderung, und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung oder wie man es auch nennen mag, sich weiterzuentwickeln, grundsätzlich hängt so nah mit allem zusammen, weil beobachten ist erstmal der erste Schritt. Ich muss erstmal anfangen zu merken, in welchen Mustern ich lebe. Es gibt verschiedene Studien dazu. Es gibt eine, die wird oft zitiert. 97% der Zeit verbringen wir in unserem Unterbewusstsein. Das ist natürlich massiv viel. Wenn wir diese 3% ausdehnen wollen, um uns auch zu verändern, müssen wir uns erstmal anfangen zu beobachten. Und dann fange ich an, mich vielleicht mal hier und da zu verändern, was anders zu machen, habe Erfolgserlebnisse und merke, oh, ich werde handlungsfähig. Also Handlungsfähigkeit, das ist der zweite Punkt. Wenn ich handlungsfähig sein kann, dann kann ich um mich herum die Dinge auch besser abwägen, kann navigieren, kann mich rundherum mit diesem auch für viele Menschen oft überfordernden Thema, kann mich da von wirksam werden. Und diese Komplexität einfach zu begreifen. Und dann aber drittens, ich weiß nicht, inwiefern ihr diese Erfahrung vielleicht auch schon gemacht habt, viele Menschen, gerade AktivistInnen, brennen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal aus, weil es so verzweifelnd auch sein kann. Und deswegen ist der dritte Punkt, um diese Intention-Behavior-Gap eigentlich auch langfristig schließen zu können, Motivation. Also was macht mir Freude, was zieht? Und da finde ich oft, es wird viel mit Angst gearbeitet und Angst kann schieben, so sage ich so, aber Angst kann ich so gut ziehen und ein Zugbild, aber ein positives, Zuversicht. Also wie kann ich wirklich Dinge umsetzen, die mir auch Freude bereiten und natürlich da nicht mit Verboten und Verzichten arbeiten, sondern mit einem Bild, mit einem Zukunftsbild und Zuversicht. Und im Privaten finde ich, bedeutet das, such dir Sparring. Also natürlich bin ich Fan meiner eigenen Profession als systemische Coach und Beraterin. Klar, Coaching ist super, aber man muss ja nicht gleich ins Coaching gehen. Man kann ja auch mal sich mit anderen austauschen, Freunden, KollegInnen. Und im beruflichen, im Unternehmenskontext, finde ich, kann das auch ganz einfach aus dem agilen Projekt eine Retrospektive, genau die kann man auch dafür nutzen, zurückzuschauen, zu bewerten und dann nach vorne zu gehen und zu gucken, also ins Sparring zu gehen und anfangen zu reflektieren.
Ich habe selber so ein bisschen gemerkt, während du so erzählt hast, bevor du zum dritten Punkt gekommen bist, sozusagen dachte ich so, boah, das ist ja auch ganz schön anstrengend, ne? Also auch so, warum sollte ich das denn auch tun? Oder warum, also so, ja, das eine ist mir wichtig, es ist aber auch ganz schön anstrengend, wirklich in diese verändernden Muster dann auch zu kommen. Deswegen ist ja, glaube ich, wirklich diese Vision, diese Motivation, diese Intrinsik eben auch so wichtig. Also so würde ich es auf jeden Fall interpretieren. Und das finde ich halt total interessant, weil wir, glaube ich, oft sowohl im Privaten als auch so im innerhalb des beruflichen Lebens halt irgendwie so unser Daily Business machen. Und selbst wenn wir jetzt so von Nachhaltigkeit uns mal lösen, warum machen wir das eigentlich? Ne? Also wohin arbeiten wir eigentlich? Was ist die Vision? Einfach so elementar wichtig ist. Ne? Also merkst du das auch, wenn du arbeitest, sowohl als Change Managerin als auch dann im Coaching, diese Visionsbildung, Findung ist ja wahrscheinlich ein ganz elementarer Teil, oder?
Total. Seit einigen Jahren fliegt ja das Wort Purpose durch die Unternehmen und ich will den Begriff überhaupt nicht schlecht machen und gleichzeitig aber auch nochmal auf eine direkte Übersetzung, die das Wort Purpose auch heißen kann, ist eben Sinn zu stiften. So, und das ist ein ganz großer Hebel bei Unternehmen, dass sie, wenn sie ganz klar haben, wozu sind wir eigentlich da, also was ist hier der Sinn und Zweck des Ganzen, das kann für Mitarbeitende eine total große Zugehörigkeit auslösen, weil ein Unternehmen, was ganz klar hat, wofür gibt es mich, worauf will ich hin, worauf will ich hinaus, dann können Mitarbeitende da total gut andocken, ne? Und Zugehörigkeit ist eins unserer, ja, absoluten Grundbedürfnisse. Also das haben wir alle in uns. So kann Motivation entstehen. Absolut.
Ja, und zumal man dieses Thema Zugehörigkeit, wenn man jetzt mal nochmal rauszoomt und jetzt mal so guckt, ist ja so ein bisschen die Theorie, die letzten 100 Jahre geht's ja immer mehr Richtung Vereinzelung, ja. So, und ich glaube, das ist halt dann eben ja eben dieses Thema, eben fehlen ja auch viele Zugehörigkeitsaspekte, ja. Also ich sag mal, die Relevanz der Kirche nimmt immer weiter ab. Sozusagen die Menschen beschäftigen sich immer individueller halt dann irgendwie tatsächlich auch mit über Medienkonsum. Diese Seite auch der Digitalisierung natürlich werden immer bequemer und immer weniger zugehörig. Ne? Ich glaube auch, dass es echt ein Grundbedürfnis ist, was natürlich auch eine tiefe Motivation schafft. Und insofern ist es, glaube ich, schon spannend, das halt denn eben auch nochmal hier auch zu nutzen.
Total, total. Ich habe, ich durfte einen Buchbeitrag schreiben, ein Buch, Die Zukunft der Arbeit, das wurde vom Springer Verlag verlegt und ich habe einen Teil dazu geschrieben mit einem etwas holprigen Titel, gebe ich auch zu, aber im Grunde genommen, wie bringt man intrinsische Motivation bei Mitarbeitenden hervor? Und es gibt eben verschiedene Modelle, die ich da übereinander gelegt habe und zum einen aus der Systemik auch kommt das Riemann-Thomann-Modell, wo man sich auf verschiedenen Achsen wiederfindet. Ich will das jetzt nicht zu krass vertiefen, aber da stehen zum Beispiel Zugehörigkeit und Autonomie, also genau was du sagst, auch Individualisierung sozusagen fast übersetzt mit Autonomie, beides drauf, ne? Und die stehen da auf gegensätzlichen Achsen. Gleichzeitig sind es aber Bedürfnisse, die beide auch immer erfüllt werden wollen. An einem Tag mehr, an dem anderen Tag das andere mehr. Und wenn man das mal sich mit Motivationsforschern, ich weiß nicht, ob Dan Pink ein Begriff ist, Dan Pink ist ja großer Motivationsforscher, der hat ja so eine tolle Regelung AMP, also Autonomy, Mastery, Purpose, also Autonomie, etwas richtig gut zu können, zu mastern und Purpose, also Sinn stiften, nochmal da reinzugehen. Und ich weiß, das ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Und dennoch, wenn man die mal zusammenfügt, wie können wir Sinn stiften? Wie können wir uns zugehörig fühlen? In welchen Augenblicken können Unternehmen genau dafür den Rahmen geben? Da gibt es eben ganz viel, wo Unternehmen heute noch mal einen Schritt weiter denken können, die über die klassische Unternehmensstruktur vielleicht hinausgeht. Und Individualisierung als Herausforderung in der Gesellschaft kann natürlich ein Unternehmen nicht alleine auffangen. Und gleichzeitig kann das ja aber so ein bisschen, ich habe das in dem Beitrag wie so ein Leuchtturm beschrieben. Das ist doch toll. Also wenn ich mir vorstelle, Leuchtturm zu sein, ist doch super. Warum nicht? Warum nicht Leute attracten, also anziehen, die genauso auch mit mir die Welt verändern wollen und mit denen zusammenzuarbeiten? Also ich glaube, da können Unternehmen eine ganz große Rolle auch in der Gesellschaft spielen oder noch größere.
Ja, und vor allem kriege ich dadurch natürlich auch zufriedene MitarbeiterInnen. Das bedeutet ja auch, sie bleiben bei mir im Unternehmen und so weiter und so fort. Und du sagst ja auch noch, dass zufriedene MitarbeiterInnen auch nachhaltiger sind. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen unterfüttern?
Ja, gerne, genau. Ja, tief zufriedene Menschen leben nachhaltiger. Das war für mich so ein großer, ja, es ist für mich ein Leitsatz eigentlich eher so ein, oder ein Ansatz, nach dem ich arbeite. Und natürlich sind auch Menschen Mitarbeitende und in dem Kontext gilt das natürlich genauso auch im Unternehmenskontext. Tief zufriedene Menschen leben nachhaltiger, wenn man sich mal den Umkehrschluss anguckt, dass unglaublich unglückliche Menschen sehr unnachhaltig leben. So bin ich darauf gekommen. Es gibt einen ganz interessanten Artikel von der Huffington Post, zum Beispiel dazu auch Burnt Out People war da die Headline, Burn Out the Planet. Und wenn wir darauf gucken, dass Menschen, die nicht so zufrieden sind, oft kompensieren, das ist ja eine ganz klassische Verhaltensmuster, sobald ich anfange zu kompensieren, habe ich oft auch einen größeren CO2-Fußabdruck, ja, weil ich dann also mehr konsumiere, habe ich oft, also wenn ich einkaufe, wenn ich dann ganz viel reisen gehe, dann wächst mein CO2-Fußabdruck, das ist die ökologische Seite. Und das Soziale, Menschen, die sehr unzufrieden sind, haben ja auch nicht eine so große Bandbreite Mitgefühl zu empfinden für andere Leute. Also auch da, aus diesem Dreieck der Nachhaltigkeit gesprochen, ist einfach dieser Umkehrschluss, dass unzufriedene Leute oft sehr unnachhaltig leben, hat mich zu dieser doch etwas provokanten, zu diesem Ansatz geführt, weil natürlich viele Menschen dann sagen, wieso, ich glaube, ich bin eigentlich ganz zufrieden, was willst du mir jetzt damit sagen? Nur ich meine eben, das Wirkliche in sich reinhorchen und wirklich in sich zu ruhen, und das beobachte ich bei ganz vielen Menschen, ist nicht der Fall.
Kann ich total was mit anfangen. Also das ist halt, wenn ich habe das Gefühl bei mir auch, wenn ich selbst in der Mitte bin, dann passiert halt genau das. Und das passiert halt dann irgendwie, diese Kompensation. Finde ich wirklich spannend. Und ich finde auch wirklich, habe da eben nochmal drüber nachgedacht, über Dan Pink. Es gibt ja auch so ein schönes Buch von ihm, Drive. Da werde ich auf alle Fälle nochmal reinlesen. Also das hat mir, genau, ich fand diesen Ansatz nämlich auch total, total augenöffnend. Wenn ich jetzt nochmal auf die Mitte, also auf die Unternehmensseite schaue. Okay, eigentlich sind es ja nochmal zwei Punkte, ja. Die Rolle der Unternehmen, wenn ich da nochmal drauf gucke und sage, okay, ja, was habe ich jetzt eigentlich damit zu tun, meine Mitarbeiter dabei zu unterstützen, eben zufriedener oder, wie du es nennst, tief zufrieden zu werden. Sozusagen erstes, ja, warum sollte ich das überhaupt tun? Ja, also sozusagen, ist das überhaupt mein Job? Ja, wenn ich jetzt mal aus der Arbeitgeberperspektive da halt irgendwie tatsächlich drauf gucke. Und zweiter Teil der Frage ist, wenn ich das denn sage, okay, das ist schon gut für mich, ja, weil ich dann vielleicht weniger Fluktuation habe, oder gibt es ja sicherlich irgendwelche Themen, die vielleicht dafür sprechen. Wie kann ich es denn erreichen?
Also Unternehmen haben natürlich nicht die, also was heißt natürlich, meiner Meinung nach auch nicht die ganz umfängliche Verantwortung dafür, dass Menschen zufrieden sind auf einer therapeutischen Ebene. Ne? Das ist ganz klar, dafür können sie nicht sorgen. Aber es gibt ja auch diesen schönen Satz, Verhältnisse schaffen Verhalten. Und zufriedenere Mitarbeiter, du hast es eben angesprochen, Fluktuation ist ein Punkt, sie bleiben länger, sie sind effizienter, effektiver. Mitarbeitende, die zufrieden sind, können kreativer sein, also sprechen unglaublich viele Punkte dafür, für die Zufriedenheit zu sorgen. Und da ein total großer Punkt ist die Befähigung von Mitarbeitenden, sie in Stärken arbeiten zu lassen beispielsweise, also auch da dem Strength-Based Leadership Ansatz zum Beispiel folgen. Ich weiß nicht, ob euch der bekannt ist, also jeder macht das am besten, was er am besten kann. Ja, also Teams, die so verteilt sind, dass alle Menschen in ihren Stärken arbeiten können, sorgt für eine unglaublich hohe Zufriedenheit, wenn Vertrauen in einen selbst gesetzt wird. Und das sind alles Dinge, die Unternehmen, also diese Verhältnisse, total fördern können. Dazu gehört natürlich auch die Arbeitsumgebung, natürlich irgendwie auch physisch, aber auch in psychischer Form, zum Beispiel von Sicherheit. Ne? Also wie ist meine psychische Sicherheit? Wie ist die Feedback-Kultur? Das ist ein riesiges Thema bei vielen Unternehmen. Darf ich mich frei äußern oder kriege ich eins auf die Rübe? Kann ich mich frei entfalten und meine Kreativität entfalten und aber auch Feedback geben? Kann ich die Dinge zu einem gewissen Grad mit beeinflussen? Und wenn das nicht gegeben ist, dann sorgt das eben für Unzufriedenheit und dann natürlich den Umkehrschluss all dieser Dinge, die ich gerade genannt habe, die dann eintreten.
Jetzt bin ich sehr gut vertraut mit den SDGs, den Sustainable Development Goals, die ich total cool finde, wirklich geil finde, dass die UN da sowas geschaffen hat. Und du bringst jetzt noch die IDGs mit, die Inner Development Goals. Was ist das und wofür kann ich die nutzen?
Ja, genau. Ich bin auch großer Fan von den SDGs. That makes two. Oder wahrscheinlich three. Genau.
Nils nicht.
Genau, die 17 Sustainability Development Goals. Es gibt eine Initiative, die kommt aus Schweden. Die haben sich eine Ergänzung der SDGs überlegt. Die IDGs sind die Inner Development Goals. Und während Goals ja wirkliche Ziele sind und natürlich die IDGs namentlich daran angelehnt sind, geht es hier eher um die Entwicklung von Fähigkeiten. Also es sind 5 Dimensionen und 23 Fähigkeiten, die sich auf diese Dimension aufteilen. Und die haben eigentlich genau das, also da habe ich mich zum zweiten Mal, nachdem ich Interviewing entdeckt habe, habe ich mich dort so zu Hause gefühlt, weil deren Slogan ist Transformational Skills for Sustainable Development, also auch innere Transformation für äußeren Wandel. Sie wollen unterstützen, wie können wir denn die 17 SDGs erreichen? Also auch da vom Wissen zum Handeln, und wir wissen, das geht über Weiterentwicklung. Und diese 5 Dimensionen, Sein, also es ist alles auf Englisch, aber ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ist wahrscheinlich am einfachsten, Sein, Denken, in Beziehung gehen, zusammenarbeiten und handeln. Darunter reihen sich die 23 Fähigkeiten. Und die sind so super, weil die dienen ja nicht nur einer nachhaltigen Entwicklung. Also man, die Fähigkeiten heißen nicht, so kann ich einen CO2-Fußabdruck gut ausrechnen, sondern dann geht es eben um kritisches Denken, um Mitgefühl entwickeln, Vertrauen, also auf verschiedene Dimensionen eben verteilt. Und diese Fähigkeiten zu entwickeln, gibt uns den Boden sozusagen, die Grundlage, um in dieser sehr komplexen Welt arbeiten, leben zu können und eben diese Ziele auch erreichen zu können. Also man könnte sie quasi als Antwort für die Intention Behavior Gap auch sehen. Und das Schöne ist, dass es so ein guter Rahmen ist. Das kann man ins Unternehmen auch geben. Und dabei ist ja auch das Schöne, das ist ja nicht nur, wie gesagt, eine Antwort auf Nachhaltigkeitsthemen, wobei ich auch diesen Nachhaltigkeitsbegriff gar nicht so eng fassen würde, sondern einfach als zukunftsgerichtet sein. Im Unternehmen wird ja auch oft oder im unternehmerischen Kontext die VUCA-Welt beschrieben, ne? Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und darauf sind das auch Antworten. Also wenn ich mich im Sein, wie verhalte ich mich im Denken, meine Beziehung, meine Art und Weise in Beziehung zu gehen, mich in diesen Formen weiterbilde, in der Zusammenarbeit und auch wirklich ins Handeln zu kommen, dann kann ich mich dieser sehr komplexen, unsicheren Welt doch deutlich besser stellen.
Wie macht man denn das? Ich nehme nochmal den Faden auf, ja, vom Wissen ins Handeln kommen und nicht jetzt als Unternehmen halt dann irgendwie sage, okay, das ist ja total spannend. Reicht es denn da, wenn ich jetzt da ein paar Workshops mache oder wie gehe ich denn jetzt das Thema an? Also ich sage jetzt mal, das klingt spannend, ja, zufriedene Mitarbeiter, habe ich auch verstanden. Das hilft auch dem Unternehmen und das ist halt dann eben auch natürlich für die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens halt irgendwie relevant. Und insofern möchte ich da was tun. Wie gehe ich es denn an?
Ja, dann nimmt man sich jemanden wie mich an die Seite. Eigenlob stinkt. Nein, aber es gibt viele Menschen, die genau das gut begleiten. Man muss sich nicht unbedingt externe Begleitung holen. Man kann das natürlich aber machen. Durch externe Begleitung, die eine idealerweise eine bestehende Strategie dann mit umsetzen. Und deswegen nenne ich das, was ich mache, Climate Change Management, weil es geht um Climate Change und das Change Management dessen. Im Grunde genommen ist ja auch das Umsetzen von Nachhaltigkeitszielen, ESG Reporting, das ist ja eigentlich wie ein Projekt, wie man es sehen kann. Und jedes gute Projekt hat heute Change Management. Also genau darunter fließen dann genau diese Entwicklungen. Oder zum Beispiel in der PE oder OE, also Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung, dass man genau dort eigentlich das verankert, weil es geht ja um die Person. Es sollte natürlich aber im Idealfall oder müsste genau dann mit Vision, Mission, einem Zielbild, einem Purpose, einem Sinn, was sich die Unternehmensleitung gesetzt hat, in Einklang gebracht werden. Und dann kann man genau durch Workshops, durch verschiedene Sprechstunden, es gibt verschiedene Formate, die man da machen kann, idealerweise auch mal alle Mitarbeitenden zusammenzubringen. Es geht aber eigentlich auch nur, und das will ich jetzt niemandem den Mut nehmen, aber am allerbesten natürlich, wenn die Unternehmensspitze da komplett hintersteht.
Wenn du so ein bisschen schaust so ein bisschen in die Firmenwelt rein. Ne? Wir adressieren ja unter anderem eben auch EntscheiderInnen. Wenn ich jetzt das Thema irgendwie erkannt habe und da irgendwie was tun will, aber genau vielleicht schon an der Stelle, okay, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit in meiner Company? Wofür stehen wir da eigentlich? Ist das schon für dich auch der erste wichtige Schritt, den man mal gehen muss? Oder siehst du da auch Möglichkeiten, so top-down, bottom-up irgendwie unterschiedlichste Ebenen auch zu bespielen? Selbst wenn vielleicht noch gar nicht die Company, in der man aktuell tätig ist, da so ein klares Zielbild formuliert hat.
Ja, ich habe das ja eben gesagt, im besten Fall, ne? Und dass ich auch nicht den anderen Mut nehmen will. Also ganz klar muss das irgendwann oben ankommen. Wenn jetzt aber jemand diesen Podcast hört, der nicht als Unternehmensentscheider irgendwo ist, dann kann man natürlich trotzdem schon anfangen. Jeder kann sowieso immer bei sich selbst immer schon starten und dadurch auch andere inspirieren und motivieren. Aber natürlich können auch Bottom-up oder Grassroot-Movements Bewegung machen. Oft sind die ja aber besonders erfolgreich, indem sie einfach laut sind, wie zum Beispiel Fridays for Future, wo man ja auch einfach sagt, die haben viel bewegt und viel sichtbar gemacht und natürlich aber auch nicht dann große Gesetze verabschiedet. Also wobei natürlich mit der Unterstützung, klar. Aber da gibt es Möglichkeiten, das auch von unten sozusagen zu machen. Man braucht langfristig aber einen Unterstützer, wie bei jedem Change-Vorhaben aus der Geschäftsführung, aus der Geschäftsleitung. Und ich würde jeden Unternehmer und jede Unternehmerin ermutigen, diesen Nachhaltigkeitsbegriff weiter zu fassen und wirklich sich alle dieser drei, aus diesem Dreieck Ökologie, Ökonomie und Soziales, was du eingangs ja auch gesagt hattest, Maike, wirklich zu gucken, in welchen Bereichen sind wir denn vielleicht auch schon ganz gut? Muss ich sofort anfangen, jetzt nur CO2 zu reduzieren? Also man muss ja auch bei der Authentizität eines Unternehmens bleiben. Was ist machbar? Was ist erreichbar in diesem Kontext? Und da würde ich allen einfach den Mut wünschen, sich Nachhaltigkeit allumfassend anzugucken und dann aber genau das zu sehen, in welchem Rahmen können wir tätig werden und welche Unterstützung brauchen wir dafür?
Noch einen interessanten Aspekt fand ich, du hast noch ein Thema noch mal wieder aufgemacht, so in meinem Kopf jetzt zumindest, mit dem wir uns schon mal beschäftigt hatten. Ja, wir hatten mal Stella Schaller halt mal zu Gast, wo wir halt dann irgendwie auch mal über positive Zukunftsbilder gesprochen haben. Ja, also quasi halt dieses Thema Vision, also wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ja, wie ist es denn eigentlich schön? Eben um aus dieser Verzichts- und Mangeldiskussion halt dann irgendwie rauszukommen. Ja. Also das ist ja halt irgendwann natürlich auch Spielregeln braucht und natürlich irgendwie auch irgendwann natürlich auch, dass da eine Verbindlichkeit braucht für gewisse Sachen, ist auch klar, aber es soll ja irgendwie auch irgendwo hinführen und diese Welt ist ja auch toll, eben gerade, wenn man halt sich verbunden fühlt mit der Natur. Dann braucht man vielleicht gar nicht die Malediven, sondern es ist vielleicht auch irgendwie einfach schön, jetzt halt mal eine längere Wanderung zu machen. Also von der Haustür los, ja. Also insofern, bist du da, hast du da halt dann irgendwie Erfahrung gemacht, wie halt auch so eine Zukunftsbilder halt irgendwie quasi erstellt oder gestaltet werden können? Wie kann man denn eigentlich so einen Prozess auch initiieren oder auch moderieren? Habt ihr da Erfahrung gesammelt?
Also genau, habe ich Erfahrung diesbezüglich, das umzusetzen. In jedem Projekt, alles richtet sich immer nach einer Vision. Wir brauchen für alles ein Zukunftsbild und ein sinnstiftendes Bild. Und im Idealfall ist das immer das Oberbild. Also natürlich können wir davon dann einzelne Stränge aus einer Vision eine Mission ableiten und dann mit einzelnen Unterpunkten. Nur warum soll für Nachhaltigkeit ein neueres Bild entstehen als das sowieso bestehende Zukunftsbild des Unternehmens? Also ursprünglich ist ja das Wort nachhaltig im unternehmerischen Kontext ja auch einfach als langfristig gesehen worden. Deswegen, wie soll denn das Unternehmen in Zukunft aussehen? Und das ist das gleiche Bild wie für die Nachhaltigkeitsvorhaben. Und so ein Bild zu zeichnen, muss auch das eigentlich von Unternehmensspitze kommen. Nun müssen die sich dann nicht mit Buntstiften und einem Zettel hinsetzen und das selber malen. Auch dafür kann man sich ja Unterstützung holen. Aber wirklich, das kann man anzapfen. Ein ganz wunderbarer Ansatz, sich diese Bilder wirklich zu verimaginieren. Und genau das, es gibt einen tollen Ansatz, der heißt Imagination Activism. Also, dass man wirklich mehr da reingeht, mehr sich Dinge vorstellen zu können, das zu aktivieren. Und das kann man. Man kann das antriggern bei Leuten, mehr mit Zukunftsbildern arbeiten zu können oder wie sie sich Dinge vorstellen, auch wirklich dann in Szenarien, die sie dann auch verbildlichen können. Also entweder malen oder das jemandem geben, der das malen kann. Und das sollte sich immer decken mit dem Unternehmenssinn oder Purpose.
Ich finde, da sagst du was ultra Entscheidendes, nämlich dass eigentlich die Nachhaltigkeitsstrategie und die Geschäftsstrategie ineinander verzahnt werden müssen und eigentlich eins sind. Ne? Und ich habe das Gefühl, das ist noch nicht überall durchgedrungen, aber dass es natürlich absolut notwendig ist und auch richtig wäre, das konsequent zusammenzudenken. Aber wir sehen natürlich auch sehr positive Beispiele, weil von der Mangelorientierung mal weg, haben es ja auch sehr, sehr viele Unternehmen schon für sich verstanden. Und die sind ja dann auch wirtschaftlich erfolgreich, weil sie es eben auch sauber miteinander verzahnen. Und finde ich total gut, dass du das hier auch nochmal rausstellst. Und das Format mit der Imagination, das muss ich mir mal angucken. Das klingt echt ganz interessant.
Ja, zum Beispiel also von den IDGs, da gibt es ein Summit, da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung vielleicht für, im Oktober. Und da war auch das letzte Mal eine Speakerin, die genau dazu gesprochen hat, zu Imagination Activism, um sich, um das wirklich wie so ein Muskel zu trainieren. Das wie so ein Arnold Schwarzenegger-Bild mit einem richtigen, wie man kann das wie ein Muskel trainieren. Nochmal darauf genau auch zurückzukommen mit, was du gerade sagtest, dass die Nachhaltigkeitsstrategie sich deckt mit dem Unternehmens- oder mit der Unternehmensstrategie. So wichtig, ansonsten wird es nicht authentisch. So, dann haben wir Feigenblätter noch und nöcher und das merkt man. Das merken Menschen, das merken Mitarbeitende, das merken Endkonsumenten. Egal, ob man B2B oder B2C ist, das merkt man ja. Insofern ist es Authentizität wiederum da und das hängt ja dann auch wieder mit den Unternehmensleitenden und ihrer eigenen Verbindung zu sich selbst zusammen. Ja, also ist das ja eigentlich authentisch? Lebe ich meine Werte hier im Unternehmen eigentlich auch aus? Das muss ich ja nicht immer alles ständig decken. Nur sich das einfach mal zu fragen und zu überlegen. Das, was ich jeden Tag 8 bis 10, 12 Stunden mache, trägt das zu dem bei, wie ich eigentlich mein Leben grundsätzlich leben will und was ich hinterlassen will.
Ja, super. Ist ja schon fast philosophisch. Wir sind ja auch schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt und wir geben unserem Gast ja noch die Möglichkeit, am Ende nochmal einen Appell loszuwerden oder vielleicht hast du auch einen Aspekt noch nicht highlighten können, den du nochmal unterstreichen möchtest. Du hast jetzt nochmal das Wort, liebe Sophie.
Oh, ich würde es irgendwie auf die Menschlichkeit appellieren wollen. Traut euch, seid mutig, UnternehmerInnen. Atmet mal durch, besinnt euch auf das, was für euch eigentlich auch wichtig ist als Menschen. Trennt nicht immer Rolle von der Person, sondern seid mal mutig, das auch miteinander zu verknüpfen. Spürt die Natur, lernt mal dieses Eins, diese Verbindung, das Interbeing wirklich kennen und schaut auch dann mal, wie kann dieses Gefühl im unternehmerischen Kontext auch einen Platz finden. Es ist ja nicht so, als hätten Gefühle bei der Arbeit kein Anrecht da zu sein. Das ist ja Quatsch. Also ich würde sagen, mein Appell wäre, seid mutig und geht diesen Weg und seht es als Chance und nicht als Bedrohung, sondern auch als ideale Chance, was richtig Tolles zu hinterlassen.
Viel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war ein echt schöner und inspirierender Austausch mit dir.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, Sophie.
Ja, Nies, wir hatten Sophie bei uns. Wie fandst du das? Was nimmst du mit?
Ah, ich habe so viel mitgenommen, also mehrere Themen. Also ich hatte so einen Aha-Moment, dass ich nochmal gedacht habe, es lohnt sich nochmal darüber nachzudenken, diese unterschiedlichen Themen, also die halt auch so menschenzentriert sind, ja. Also wenn ich, da fasse ich mal dieses ganze Thema agiles Arbeiten, Selbstorganisation, Purpose mit drunter, das Thema sozusagen auch aus dieser Haltungs-, aus dieser inneren Entwicklungsperspektive auch nochmal zu verbinden mit diesem Nachhaltigkeitsthema. Das war der eine Aspekt. Mhm. Und der zweite Aspekt, den sie ja auch sehr stark unterstrichen hat, war ja dieses ganze Thema auch Verbundenheit, also Verbundenheit untereinander, Verbundenheit aber auch mit der Umwelt, mit der Natur. Und da merke ich halt dann irgendwie auch, wie wichtig das ist, das eben auch anzuerkennen und zu akzeptieren, dass das halt dann irgendwie auch seinen Platz haben darf und haben sollte, um eben auch ins Handeln zu kommen. Also das waren eigentlich so die beiden wesentlichen Aspekte. Wie ging's dir?
Ich bin also, glaube ich, noch so ein bisschen überwältigt im Sinne von also den vielen Themen, die wir auch gestreift haben. Ich finde, man merkt dann auch immer am Ende wieder doch wieder, haha, alles zusammenhängt. Ne? Ja. Ich fand es aber total cool, dass sie eben so viele Formate, unterschiedliche Ansätze, die hat wer schon mal wo berichtet und so mitgegeben hat, weil ich glaube, dass das ja total was ist. Also wenn jetzt hieraus was interessiert, der oder die weiß halt ganz genau, alright, dann lese ich mir jetzt mal dieses Buch durch, dann gucke ich jetzt mal nach diesem Artikel, dann schaue ich jetzt mal, was dieses Format so mit sich bringt. Das mag ich halt total, weil man direkt irgendwie so weitermachen kann, wenn man jetzt inspiriert wurde. Ne? Und ich auf jeden Fall direkt mal jetzt die, nicht die SDGs, sondern die IDGs mal googeln, weil ich das auch, finde ich auch schon wieder interessant, dass sie mir noch nicht über den Weg gelaufen sind, so, ne? Finde ich irgendwie total cool zu sagen, wir knüpfen uns da irgendwie an, um genau diese, oh, jetzt wird wahrscheinlich Sophie nicht zufrieden sein, wie ich das jetzt darstelle, aber erstmal diese im Inneren, in der eigenen Person sozusagen ready zu sein, um auch diese zu tackeln und so, also das finde ich irgendwie eine geile Brücke, die da gebaut wurde. Und deswegen, ja, freue ich mich, das jetzt mal noch nachwirken zu lassen, alles.
Ja, ich mich auch.
Alright, Nils, dann ist, glaube ich, bald schon die nächste Aufnahme. Wir legen gerade ganz schön los, aber ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.